Vater, wir preisen dich. Wir danken dir für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke, dass du jeden liebst, der heute Morgen da ist. Danke, dass du jeden kennst. Danke, dass du jeden abholst, wo er ist. Danke, dass du in Christus Jesus durch deinen Heiligen Geist unseren Glauben baust und vollendest. Danke, dass du alles, was du angefangen hast, auch vollendest. Danke, dass du uns nicht aufgibst, noch loslässt, noch sagst, es ist genug, sondern du, ja, hältst uns ganz nah bei dir durch deine Liebe. Und danke, dass jeden Sonntagmorgen eine neue Chance ist zur kompletten Veränderung. Auch heute Morgen, ich danke dir für deine Gegenwart schon im Lobpreis. Ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du dich hier wohlfühlst. Danke, dass wir Raum machen. Vater, und so sagen wir jetzt auch, wir nehmen jetzt jeden Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus. Den ganzen Alltag, alle Sorgen, alle Nöte, alle Ängste unter unsere Füße jetzt im Namen Jesus Christus. Danke, dass wir herrschen im Leben an Christi statt, auch über jede Emotion jetzt, jede Emotion, die nicht von der Quelle des Christus kommt, jetzt unter unsere Füße. Vater, ich bete, dass du den Weg frei machst vom Ohr ins Herz jetzt, dass der Samen des Wortes auf einem guten, gepflügten Ackerboden fällt, Frucht hervorbringt für den Zuhörer. Und danke, dass du, ja, uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns in aller Wahrheit führt und leitet, der uns das Wort offenbart, der das Licht ist im Wort Gottes. Und so bete ich jetzt, dass du das Licht einschaltest für jeden Zuhörer, dass das Wort lebendig wird, dass das Wort, ja, uns Frucht bringt, uns verändert für immer. Ja, danke, Herr, dass dein Wort ein Hammer ist, was Felsen zerschlägt. Und wie Bärbel gebetet hat, es ist ein Schwert, trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und danke, dass es unser Leben baut. Danke, dass du mit uns vorwärts gehst. Danke, dass du der gute Gott bist. Halleluja. Preis sei dir. Amen. Oh, wenn ich so ein Gebetsfluss bin, da könnte ich so eine Stunde weiterbeten, weil es einfach Energie ist, Power ist, unser Akku auflädt. Amen. Weil Gott gut ist, weil wir einen guten Gott haben. Habt euch mal bewusst gemacht, dass ihr geliebt seid von einem Gott, der Himmel und Erde und das ganze Universum geschaffen hat? Wir sind oft in unseren Alltagsproblemen und da sehen wir Gottes Größe gar nicht mehr. Und ich habe euch oft gesagt, wenn du Gott groß machst, wird dein Problem klein. Wenn du dein Problem groß machst, wird dein Gott immer kleiner. Und es ist der tägliche Kampf, das ist der gute Kampf des Glaubens. Auf was schaue ich? Auf die Sorgen, auf die Nöte, auf die Ängste oder auf Gott? Und das ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Und das, was aus deinem Mund rauskommt, da ist dein Herz mit voll. Und dein Herz ist die Lagerstätte, ist die Vorratskammer des Glaubens oder des Unglaubens. Kannst nicht beides haben. Ist das gut? Wisst ihr, wenn wir auf den Unglauben schauen oder auf das Negative, auch was im Wort Gottes uns zeigt, was negativ ist, dann sind wir immer traurig. Ja, das zieht einem runter. Aber zur gleichen Zeit können wir auf das Gute schauen. Auf den Glauben. Auf den, der empfängt, auf dem, der geheilt wird, auf dem, der befreit wird. Ist das nicht cool, dass wir immer die Chance haben für beides? Und Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Galater 1, wer weiß, was da steht? Galater 4, Vers 1, so muss ich sagen. Noch nicht gucken, weiß jemand, was da steht? Auswendig nicht, macht nichts. Schauen wir uns nochmal an. Da weiß ich, dass es richtig ist. Über diese Stelle, ich glaube, das ist fast meine Lieblingsstelle in der Bibel, weil sie mir so unendlich viel gebracht hat. Es gibt viele gute Stellen, aber das eine meiner Lieblingsstelle habe ich hier jahrelang gepredigt. Wie ein Hammer. Aber das ist gut. Galater 4 ab Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Die Bibel sagt, solange du unmündig bist, solange das, was du sagst, noch keine Bedeutung hat, solange deine Worte ohne Autorität sind, solange du nicht volljährig bist, bist du unter Vormündern. Solange du nicht wiedergeboren bist, gilt deine Worte nicht. Es kam mal, welche haben gesagt, ja, wir haben auch probiert, die Dämonen auszutreiben, haben sie uns verhauen. Die haben gesagt, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir, aber euch kennen wir nicht. Wenn deine Worte ohne Power sind, wenn deine Worte ohne Macht sind, dann bist du ein unmündiger Erbe. Aber immerhin, was? Erbe. So, wenn die Sonja und ihr Mann jetzt verunglücken würden tödlich, was natürlich nicht passiert, wäre der Leo dann in Besitz aller Vollmacht über die Konten, über alles, das Haus, würde das automatisch im Leo gehören? Nein. Es ginge über an Verwalter, wahrscheinlich an die Eltern. Oder an einen gesetzlichen Vormund. So ist es in der Welt geregelt. Leo könnte nicht mit seinen paar Jahren jetzt selbstständig im Haus weiterleben. Er wäre unter Vormündern. Und das meint die Bibel, bis wir hineinkommen in die volle Mannesreife. Das schauen wir uns an. Obwohl er Herr ist über alle Güter. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Ab welchem Moment werden wir volljährig oder vollmundig oder sind wir nicht mehr unmündig? Ab welchem Moment? Wer weiß es? Hm? Ja, ab welchem Moment passiert es in unserem Leben? Welchem Moment? Bekehrung, ganz genau. Ab dem Moment, wo du dich bekehrt hast, wo du die neue Schöpfung geworden bist, wo Christus in dein Leben gekommen ist, ist sein Wort ab diesem Moment genauso stark in deinem Mund wie sein Wort in seinem Mund. Ich sage dir in der Gemeinde, sag mal 100 Leute, da sind 95 drin, so meine grobe Schätzung, und ich hoffe, ich liege daneben. Ich hoffe immer, es ist besser, als was ich so einschätze. 95 von diesen 100 Christen in der Gemeinde sitzen, haben keine Ahnung von dieser Mündigkeit. Sie leben im Hoffen, sie hoffen immer, dass sie gesund werden, sie hoffen immer, dass nichts Schlimmes kommt, sie hoffen, 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 aber sie leben nicht im Glauben. Und das ist das Problem, was wir in der Christenheit haben. Nicht, dass Gott nicht will. Nicht, dass Gott nicht auf deiner Seite ist. Nicht, dass Gott dir nicht Vollmacht gegeben hat. Das Problem ist, dass die Christen diese Vollmacht nicht nehmen. Sie leben, que sera, sera, whatever will be, will be. Was immer passiert, passiert halt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr sei selig. Ich habe euch die Geschichte erzählt vor 12, 13 Jahren. Als ein 16-jähriges Mädchen, Christen, die ich kenne, gut kenne, mit Krebs erkrankt war. Und die Mutti hat mich gebeten zu kommen aus einer anderen Gemeinde, weit weg. Und ich bin dahin in diese Gebetsgruppe mit drei Frauen, die Mutti und zwei andere Frauen. Und die erste fängt an zu beten, oh Herr, wir können nichts tun. Ich habe gedacht, gut, dann stehe ich auf und gehe. Wenn ich bekenne, Herr, wir können nichts tun, was sollen wir uns zum Gebet treffen? Ich war entsetzt. Natürlich ist das Mädchen gestorben. Ich wusste, die stirbt. Jahre danach habe ich erfahren, die hatten schon den Grabstein gekauft und das Grab, wo das Mädchen noch lebte. Was steht im Wort Gottes? Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird, ist Gott ein Lügner oder gilt das Wort? Was wäre gewesen, wenn sie statt dem Grab und dem Grabstein einen Urlaub gebucht hätten mit dem Mädchen? Und gesagt hätte, im August fliegen wir nach Amerika oder nach Mallorca oder sonst wohin. Aber sie haben nicht geglaubt. Und Gott belohnt den Zweifler und den, der ungläubig ist, nicht mit dem, der glaubt. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. So, jetzt sind wir beim Punkt, ist aber traurig, ist aber schlimm. Ja, man kann es so sehen, es ist traurig, es ist schlimm. Aber jetzt schauen wir mal auf den, der Glauben hat. Was wäre gewesen, wenn sie gesagt haben, unser Kind wird nicht an dieser Krankheit sterben. Diese Krankheit ist illegal. Natürlich, die ganze Gemeinde war traurig. Es war eine Riesenbeerdigung und ist immer der Herrgott schuld. Gott sagt, mein Gerechter wird aus. Mein Gerechter wird aus. Es ist immer eine Entscheidung, Leute. Und es gibt so viele Gemeinden, wo kein Glaube gelehrt wird, sondern nur die Ohnmacht. Wenn ich keinen Glauben habe, kann ich euch keinen Glauben lehren. Wenn ich Gott nicht glaube, kann ich nicht hier hinstehen und sage, glaube Gott. Dann werde ich alles verpacken. Dann habe ich keinen Glauben für Heilung und keinen Glauben für Gesundheit. Und dann werde ich ein komischer Pastor werden, wie es ganz, ganz viele da draußen gibt, ohne das zu verurteilen, einfach nur feststellen. Und wenn dann der Stelios kommt und sagt, Thomas, der Arzt hat mir gestern gesagt, ich habe Krebs. Dann, weil ich keinen Glauben für Heilung habe, werde ich nicht mit dem Stelios beten. Weil dann wäre ja offenbar, dass ich, wird mich ja blamieren. Dann werde ich sagen, ja Stelios, wahrscheinlich hast du noch Sünde in deinem Leben. Du hast irgendjemand nicht vergeben. Es ist der Wille des Herrn. Bereite dich schon mal vor. Guck mal, wem du dein Sach verteilen kannst, weil du bist ja nicht mehr lange da. Na, so direkt wird man es nicht sagen, aber umschreiben. Versteht ihr, was der Unterschied ist? Und wenn ich Glauben habe, werde ich im Stelios sagen, Stelios, der Gerechte. Wer ist der Gerechte heute Morgen? Du. Und was der Arzt sagt, ist nicht die Wahrheit, sondern was das Wort Gottes sagt, ist die Wahrheit. Aber 95 der 100 Christen nehmen die Diagnose des Arztes und sagen, so, das hat der Arzt gesagt. Dann steht dein Arzt über Gott. Du bekennst, was der Arzt gesagt hat über dem, was Jesus sagt. Und das meine ich nicht verdammend heute Morgen, Leute. Mir passiert das manchmal auch noch. Und dann merke ich, oh, Heiliger Geist, oh, sorry, ich nehme die Worte sofort zurück. Nicht, was der Arzt sagt, ist die Wahrheit. Der Arzt kann eine Diagnose stellen. Ich bin nicht gegen Ärzte, ich bin absolut für Ärzte. Aber mein Arzt Nummer eins und meine Krankenkasse Nummer eins ist die himmlische. Beitragsfrei. Das Einzige, was die erwarten, ist, dass ich glaube, dass was Gott sagt, dass es stimmt. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Der Erbe, Prinz Charles, ist der Erbe und ein Diener im Schloss, im Windsor, ist ein Knecht. Beide haben keine Power, wenn Prinz Charles nicht glaubt, dass er die Power hat. Solange er unmündig bleibt, ist da nichts, kein Unterschied zwischen einem Knecht, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Hör gut zu, so auch wir, als wir unmündig waren, Vergangenheit. Paulus sagt, wir waren einmal unmündig. Was sind wir dann jetzt aus Gottes Sicht? Wenn du jetzt noch keinen Glauben hast, dann darfst du dran arbeiten. Glaube ist ein Samen, den man in den Boden steckt, das ist dein Herz. Dann begießt man es mit Gebete und dann wartet man, bis es aufgeht. Und dann sieht man irgendwann Frucht. So funktioniert es im Reich Gottes. Es macht nicht plopp und dann ist es so. Steht ein Baum da. Wir erwarten das, aber so funktioniert es nicht. Die meisten Heilungsprediger, die ich kennengelernt habe oder halt über Bücher oder in den letzten 100 Jahren, die ersten 10 Leute, für die gebetet haben, sind alle gestorben. Das ist motivierend. Aber Gott lässt es zu, um zu sehen, bleibt der am Ball oder gibt er auf? Leute, die eine Erfindung gemacht haben, sind die, die am Ball blieben, nicht die, die aufgegeben haben. Wie viel Fehlversuche hatte der Diesel, bis der Dieselmotor läuft, bis der Ottomotor lief, bis das Telefon funktionierte, die Glühbirne. Ich glaube, 10.000 Versuche hat der Edison gemacht, bis die Glühbirne glühte, bis er gemerkt hat, der Draht brennt immer durch. Da muss eine Hülle drumherum, ein Gas rein, was nicht brennt, dann brennt der Draht nicht mehr durch. Hätte der aufgegeben irgendwann? Im Geist ist es dasselbe. Der Teufel will uns immer bringen und sagen, das bringt doch nichts. Guck doch mal, in der Gemeinde ist die auch gestorben. Und der ist gestorben und der und Zell und jener ist gestorben. Mein Gerechter, ich halte mich fest an dem, was Gott sagt. Mein Gerechter, bin ich gerecht, ja oder nein? Ich bin gerecht gemacht. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Da steht nicht aus Zweifel oder aus Unglaube. Geht nicht. Und das ist gut so, weil Gott den Faulen nicht mit dem Fleißigen segnet, den Dummen nicht mit dem Schlauen. Denn der sagt, Gott ist kein Lügner, mit dem, der sagt, Gott ist ein Lügner. Wenn ich Gott nicht glaube, sage ich indirekt, Gott ist ein Lügner. Es funktioniert bei der Bärbel, aber nicht bei mir. Das sind die Lieblingstricks des Teufels. Und daher haben wir eine Christenheit, die kraftlos ist, die unattraktiv ist, die einen Anstrich hat nach außen von Glauben und dann kompensieren wir unseren ganzen Unglauben mit Religion. Und das ist das Furchtbare. Aber Gott sagt, in dem Moment, wo du zu mir gehörst, wo dein Name mit dem Blut des Lammes in das Buch des Lebens geschrieben wurde, ab dem Moment gehörst du zu ihm. Und in dem Moment, wo du zu Gott gehörst, bist du Erbe geworden. Es heißt nicht umsonst, Altes Testament, Neues Testament. Christus ist das Gesetzesende. Wir Christen waren noch nie unter dem Gesetz. Das Gesetz war zwischen Juden und Gott. Christus hat uns nicht unter das Gesetz getan, sondern unter die Gnade. Und das ist das Wunderbare. Leute, wir müssen das hören, weil unser Fleisch sagt dir was anders. Deine Emotionen sagen dir was anders. Was du vielleicht heute Nachmittag erlebst mit deinem Nachbar, sagt dir was anders. Du musst stehen bleiben. Festfrei. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet, das habe ich vergessen zu sagen, unter den Mächten der Welt. Wer sind die Mächten dieser Welt? Satan und seine Dämonen. Treffe ich auch immer wieder Christen, ja, du glaubst wirklich an Satan? Wenn ich an Satan nicht glaube, also ich glaube nicht an ihn, aber ich glaube, dass es ihn gibt. Wenn ich das nicht tun würde, brauche ich auch nicht an Gott glauben. Weil dann ist alles, was Jesus am Kreuz getan hat, sinnlos. Wenn es keinen Teufel gibt, gibt es keine Sünde, gibt es keine Rebellion, brauche ich keine Erlösung. Ich verstehe nicht, wie Christen da nicht kommen, aber das ist eine andere Geschichte. Ha, aber jetzt kommt Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Warum musste Jesus unter das Gesetz geboren werden? Um es zu erfüllen. Halleluja. Auf dass die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, freikaufte, damit wir was empfingen? Die Kindschaft. Du kannst nicht Kind sein und unter dem Gesetz sein. Du kannst nicht Erbe sein und Knecht sein. Ich hau das euch heute mit dem Hammer rein, mit dem geistlichen Hammer. Und wenn es euch 3 Wochen schwer im Magen liegt, egal, irgendwann verdaut ihr es. Amen. Du bist ein Erbe, das alles gehört dir. Im hohen priesterlichen Gebet betet es Jesus in Johannes 17. Vater, was mir, das du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Viele Christen, ich bin überzeugt von, werden in der Ewigkeit ankommen, mit leeren Taschen, ohne eine Belohnung, ohne irgendeinen Sieg in ihrem Leben. Und dann wird Gott ohne Verdammnis mit ihnen zurückschauen und er wird sagen, da habe ich mir den Sieg gewünscht, da war die Gesundheit greifend nah, du hast wieder aufgegeben, da bist du wieder zum Arzt, da bist du auf die Bank und hast einen Kredit gemacht, da bist du wieder hierhin und dorthin. Wann werden wir endlich mündig? Leute, es ist eine Entscheidung, die kannst nur du selber treffen. Und heute ist ein Tag, wo du sagen kannst, heute ist der Tag, wo ich in die Mündigkeit komme. Amen. Weil der Vater dich liebt. Der Vater will keine Knechte, er möchte Kinder. Deine Kinder sollen die deine Diener sein. Los, bring die Pantoffeln dem Vater, los, bring den Müll raus. Und mehr gibt's nicht, das wäre ja furchtbar. Das sind doch keine Kinder, dann wären es Knechte. Aber der Vater ist nicht so. Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, weil du nun Kind bist, Vergangenheit, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, alles wird schlimmer, oh Gott, oh Jesus, no, oh der Heiland, oh. Ich kenne so Omas von früher, oh, da, wenn ich Oma sage, nicht wieder angegriffen sein, aber früher war das so. Wenn denen zugehört hast beim Beten, da hast du nicht Glauben bekommen, hast du Angst bekommen. Da hast du gehofft, hoffentlich beten die heute nicht wieder. Weil es war Finsternis und Ohnmacht. Der Teufel, der Teufel. Da hat gerade was geraschelt. Da bist du von der Gemeinde zum Auto gerannt, wenn es schon dunkel war. Schnell, Schatz, mach auf, rein, Türe zu. Das hat mit Glaube nichts zu tun gehabt. Da kann man heute drüber lachen, aber das ist furchtbar, sowas, Leute. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in dein Herz gesandt. Wo? In dein Herz. Du hast einen Schatz in deinem Herzen. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die Power Gottes, die ausführende Energie, den Strom aus dem Kraftwerk Gottes, hat Gott in dein Herz gegeben. Was machst du damit?
Ja, mir geht's heute nicht gut, Thomas. Verstehst du das nicht?
Du schreist ja schon halber. Ich geh gleich. Vielleicht braucht dein Fleisch ein bisschen anschreien heute Morgen. Wenn es dich befreit, freue ich mich. Wenn du dich über mich ärgerst, freue ich mich. Jede Predigt, wo sich jemand ärgert, freue ich mich, weil dann habe ich richtig gepredigt. Die Leute haben sich auch geärgert über Jesus, über Petrus, über Paulus. Sie haben sich aufgeregt über die. Aber nicht die, die Glauben hatten, sondern die, die den Unglauben hatten. Wisst ihr, dass Gott so krass ist, dass es keinen Kompromiss gibt zwischen Glauben und ein bisschen Glauben oder gar nicht Glauben? Du glaubst entweder oder du glaubst nicht. Dazwischen gibt's nichts. Mir war das früher zu viel. Ich habe euch das Zeugnis erzählt. Es war mir zu viel mit dem Glauben. Ich habe rebelliert dagegen. Ich bin ein Spätzünder in allem. Ich brauche viele Jahre, bis bei mir die Rebellion aufhört. Gott sei Dank bist du anders. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Jetzt haben ein paar gelogen. Du darfst nachher Buße tun. So bist du nun nicht mehr Knecht, Vers 7. So bist du bist nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Du kannst nicht in der Ewigkeit ankommen und sagen, ja, ich habe ja nichts gehabt. Gott sagt, ich habe dich reich gemacht zu jedem guten Werk, aber du hast nichts davon benutzt. Oder nur wenig, oder zu wenig, oder nur ein bisschen. Und selbst wenn es nur 99% war, was schon hoch wäre, ist Gott nicht zufrieden. Er hat dir 100% Liebe zugesagt, 100% Gesundheit, 100% Versorgung, 100% Annahme. Jede Minute, die du in Verdammnis verbringst, ist Zeitverschwendung. Der Vater liebt dich so sehr. Das haben wir nicht begriffen. Wir kommen aus dem Sumpf dieser Welt, aus der Sünde, aus dem Verlorensein, kommen wir ins Reich Gottes. Wir werden hineingeboren, das ist der einzigste Weg, wie es geht. Und dann gehört uns alles. Der Teufel weiß das. Alles, was er verloren hat, haben wir gewonnen. Wir sind aus dem Dreck dieser Welt und waren verloren. Er kommt aus der Herrlichkeit. Er war der Lobpreisengel beim Vater. Er war der höchste Engel im Himmel. Er war der schützende Cherub über den himmlischen Regionen. Das wisst ihr. Er hat das alles verloren und ist in den Dreck dieser Welt gefallen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und wir haben das alles gewonnen. Was macht der Teufel? Er kann es dir nicht nehmen. Aber er sagt dir, du hast es ja gar nicht, Stelios, weil du bist ein kleiner Grieche und die kriegen das nicht. Er wird bei dir irgendwas finden, wo dir weismachen will, dass es dir nicht gehört. Leute, wenn du einmal geschmeckt hast, dass Glauben funktioniert, willst du nichts mehr anders. Jetzt provoziert dich das Wort vielleicht noch. Aber wenn du einmal krank warst und du hast dich entschieden, ich glaube jetzt, und du merkst, wow, jetzt kommt die Kraft Gottes, die Krankheit geht weg, der Husten hört auf, das Halsweh ist plötzlich weg und du merkst, wow, Glaube funktioniert, da willst du doch nichts mehr anders. Aber ich habe noch den ganzen Schrank voller Medikamente, die hätte ich gern noch verbraucht. Aber nächsten Herbst möchte ich nochmal eine Erkältung. Das ist mein Paracetamol und mein Aspirin plus C habe ich auch noch. Wie dumm muss man sein? Die Leute damals, wenn ich in Apostelgeschichte lese, die kamen, brachten alles in Waffen ins Feuer rein. Die teuersten Hexenbücher und so weiter. Römer 8, Vers 15. Ihr seid noch nicht ganz durch. Ihr braucht noch heute Schnitzelklopfen dran. Halleluja. Aber ich glaube, am Ende wirst du fröhlich sein. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Nochmal schreibt es Paulus. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Was ist Knechtschaft? Du wirst beherrscht. Punkt 1. Punkt 2. Du bist unter Angst. Punkt 3. Du hast Furcht. Punkt 4. Du hast ständig Druck. Und Punkt 5. Du bekommst kein Dankeschön. Ein Knecht bekommt kein Danke. Er ist schuldig, das zu tun. Wenn du diesem Geist der Knechtschaft zurückgehst als Christ, wenn du diesen Geist wieder in deinem Leben einlädst und ihn zulässt, du lässt ihn zu, nicht der Teufel hat die Macht, nicht Gott lässt es zu, du lässt es zu, dass dieser Knechtschaftsgeist zurückkommt und dich knechtet Tag und Nacht. Oh, wie soll das nur weitergehen? Oh, die Rente ist vorbei, oh, die Umwelt. Thomas, ich kann nicht mehr schlafen, kann ich mal beten, dass ich wieder schlafen kann? Lass doch einfach den Mist los. Was meinst du, warum nachts um 24 Uhr die Spätnachrichten kommen? Für die Menschen, dass sie richtig gut schlafen. Jede Generation seit 45 hat wunderbare Nachrichten. Es gibt nicht genug Arbeit, dann kam das Wirtschaftswunder, ne, dann kam das Waldsterben, dann kam das Ozonloch, dann kam der Atomkrieg. Ja, wir werden alle bald sterben und so weiter. Ich weiß noch, wo ich mich bekehrt habe, 89. Das erste Bild, was ich gesehen habe von so einem christlichen Künstler, war ein Christ mit einer Gasmaske und einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Ja, was ist das denn? Ja, so laufen wir alle bald rum. Ich hatte ein paar Mal die Idee und dachte, ich gehe wieder zurück zu den Rockern. Ich lasse die Sau raus bis zum Schluss, da habe ich mehr Spaß wie bei den Christen. Gott sei Dank hat Jesus mich nicht losgelassen. Gott sei Dank hat er mich nicht losgelassen. Gott sei Dank hat er dich nicht losgelassen. Amen. Jemand, der in der Lüge lebt, der kann dich nicht in die Wahrheit führen. Die Bibel sagt, die werden beide in die Grube fallen. Ein Blinder kann kein... Wenn du geistlich blind bist, kannst du die Menschen nicht in die Freiheit führen. Du musst geistlich sehen, was Sache ist. Ich bin Erbe. Sag mal, ich bin Erbe. Alles gehört mir. In Christus Jesus. Ihr kriegt allen Zwangstattoo. Nächsten Sonntag ist ein Tätowierer hier. Schließ ab, ihr kriegt allen Tattoo. Der eine auf die Stirne, der andere auf den Arm, so dass du es immer... Und wenn der Teufel kommt, dann sagst du nächstes Mal, ich bin Erbe. Heilung gehört mir, verpiss dich. Hau ab. Depression, was ist Depression? Antiglauben. Angst ist Antiglauben. Angst ist so stark wie Glauben. Wenn du glaubst, bist du fröhlich. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Lässt du diese Freude am Herrn los, weil du nicht mehr glaubst, weil irgendeine Information in dein Leben kommt, die dir sagt, du verlierst deinen Job, es tut weh, da ist wieder was und zwickt hier und zwickt da und dann denkst du, ja, nein, es ist illegal. Amen. Egal, wie lange es weh tut, es ist illegal. Ihr müsst radikal werden. Ihr seid radikal in der Faulheit. Ihr seid radikal beim Essen, beim Schlafen und so weiter. Beim euch selber streicheln. Wenn man euch fragen würde, wie ist die Geschichte deines Lebens? Jeder von euch wäre überzeugt, er hätte die schlimmste. Weil wir uns am nächsten sind. Aber meine Geschichte ist viel schlimmer. Setz dich mal beim Arzt rein. Wenn der eine sagt, ja, ich habe Diabetes, mein Fuß ist auf, sagt er, ist ja gar nichts, ich habe Krebs im Endstadium. Ha, sagt der Nächste, das ist ja überhaupt nichts. Wir haben es den Kopf amputiert und wieder draufgenäht. Guck mal, es war aber der Falsche. Das ist unglaublich. Ich denke, ich bin da an der Competition im Wettkampf. Ich kann als gar nicht mehr zuhören. Ich gehe als raus, sage ich, ich warte da draußen. Ich ertrage das nicht. Wie die sich gegenseitig übertrumpfen wollen, wer jetzt schlimmer krank ist. Mit was du dich umgibst, das wirst du. Was du isst, das bist du. Wenn du jeden Tag McDonald's isst, wundere dich nicht, wenn irgendwas komisch wird in deinem Körper. Ich gehe auch mal zu McDonald's, das ist nicht die Botschaft. Aber nicht jeden Tag. Und so ist es mit Unglauben, mit Angst, wenn du dich damit fütterst. Du musst dir selber beim Reden zuhören. Oh, es wird alles immer schlimmer. Oh Gott, nee. Das ist genau das, was du denkst. Wo kommt dein Denken her? Aus deinem Herz. Du kannst aber genauso gut sagen, hey, es wird vielleicht draußen alles immer schlimmer, aber mich wird es nicht treffen. Der Gerechte wird aus 10.000 zur Rechten, 1.000 zur Linken, mich trifft es nicht. Halleluja, Amen. Und glaubst du, dass der Vater dann im Himmel steht und sagt, jetzt bin ich aber entsetzt, der Thomas fängt auf einmal mit Glauben an. Bin ich gar nicht gewöhnt, der war immer so ungläubig, jetzt auf einmal dreht er durch. Junge, bleib mal ganz ruhig, oh, der nimmt ja alles für ernst jetzt. Glaubt ihr, dass der Vater es ist? Nee, der wird sagen, Jesus, guck, wow, endlich. Sie begreifen es, sie stehen auf, sie nehmen es. Halleluja. Jetzt sage ich dir noch ein Geheimnis. Wenn du es selber gelernt hast, und wir alle stehen heute irgendwo, das ist nicht der Punkt. Wenn du noch ganz weit weg bist vom Glauben, egal, heute ist die Chance, damit anzufangen. Wenn du einmal gelernt hast, es funktioniert. Wenn du gelernt hast, ich habe die Vollmacht, dass es mir gut geht. Ich habe euch so oft erzählt, ich stehe morgens auf und ich fühle mich beschissen auf gut Deutsch. Ich fühle mich richtig x-mäßig. Und dann denke ich so, heute ist ein blöder Tag. Heute mit dem falschen Bein aufgestanden. Kennt ihr die Sprüche? Die kleinen Teufelchen flüstern dir das ins Ohr. Heute ist ein blöder Tag. Heute ist... Und meine Emotionen folgen meiner Seele. Der Teufel kann nicht in meinen Geist treten, aber mit meiner Seele unterhält er sich gerne. Weil die hat er 6.000 Jahre studiert, die kennt das sehr gut. Und ich werde es nie vergessen, ich habe dann geduscht, stehe unter der Dusche, ich wusste nicht, bin ich nass vom Wasser oder von den Tränen, Selbstmitleid. Auf einmal sagt eine Stimme zu mir, Thomas, warum ist heute ein schlechter Tag? Wer spricht denn da? Nochmal, es war der Heilige Geist. Thomas, warum ist heute ein schlechter Tag? Blöde Frage, nerv mich nicht. Weil er halt blöd ist. Ja, warum ist der heute blöd? Ja, weil ich mich nicht so gut fühle gerade. Warum fühlst du dich nicht so gut? Ist was passiert? Nö. Hat dir jemand was Schlimmes gemacht? Nö. Ja, warum fühlst du dich nicht gut? Weiß ich nicht. Da habe ich gedacht, yo, ich weiß nicht, warum ich jetzt so denke. Ist es nicht cool, dass der Heilige Geist so ist? Und da habe ich gesagt, ja, und was mache ich jetzt? Entscheide dich doch, dass du dich gut fühlst. Na ja, der. Hä? Da habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt, dass ich mich gut fühle. Auf einmal kam so ein Eimer Freude. Dann fing ich an, bis ich zum Duschen fertig war, habe ich 3 Lobpreislieder gesungen. Dann bin ich aus der Dusche raus. Ich werde es nie vergessen, kam Bärbel um die Ecke. Schatz, was ist mit dir heute? Ist irgendwas? Sag ich, mir geht's gut. Heute Morgen sah ich aber ein bisschen anders aus. Dachte, ja, ich weiß, der Typ, der mich vorhin angeguckt hat, ist nicht mehr derselbe wie gerade. Leute, mit solchen Erlebnissen lernst du, es ist alles nur eine... Ich erzähle euch keinen Mist, das ist Wahrheit. Und da kommt kein Engelchen und spielt auf der Geige oder so und singt dir ein Lied vor und sagt, fühl dich doch jetzt besser. Das wünschen wir uns, dass wir die Engelein singen hören. Aber wenn es dir das nächste Mal wieder nicht gut geht, dann wartest du auf die Engelein. Aber die sind vielleicht gerade in China beschäftigt, weil da beten ein paar mehr wie hier. Das ist ein Witz. Wenn du gelernt hast, dass du es alleine kannst, brauchst du niemand mehr. Du brauchst keinen Seelsorger mehr. Du brauchst kein Telefongebet mehr. Amen. Du stehst und dann bist du jemand, der den anderen hilft, die noch nicht so weit sind. Oh, Stelios, dir geht's nicht gut. Mir auch nicht. An den Wassern zu Heidelberg saßen sie und weinten. Kennst du das? Steht alles in der Bibel. Du findest für alles. Er ging und er hängte sich. Steht auch in der Bibel. Über Judas. Du kannst dir alles rausziehen, was du willst. Der Teufel wird es dir liefern. Du kannst aber auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin Erbe. Ich bin Erbe. Bist du Erbe?
Ja.
Erbe?
Ja.
Erbe von was? Von Christus. War er depressiv?
Nein.
Und stand er morgens auf, lesen wir das im Wort. Jesus, dem ging es heute gar nicht gut. Er sagte alle Termine ab. Die Kranken mussten noch eine Woche warten, weil es ihm gar nicht gut ging. Er hat einen Termin auf der Couch. Das lesen wir alles nicht. Warum war der immer gut drauf? Weil er wusste, wer er war. Wissen wir, wer wir sind? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt, sag mal, sondern ich habe einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den ich rufe, aber lieber Vater. Wisst ihr, was aber lieber Vater heißt? Ich vertraue dir. Aber lieber Vater, ich vertraue dir. Ich sage dir drei Sätze. Echte Söhne kennen den Vater. Ihr Töchter seid auch Söhne, haben wir geklärt. Nur noch mal so. Echte Söhne kennen den Vater. Echte Söhne lieben den Vater. Echte Söhne vertrauen dem Vater. Liebst du ihn? Kennst du ihn? Vertraust du ihm? Sag dir den Schlüssel. Nur was du kennst, kannst du lieben. Du kannst nicht sagen, oh, ich liebe den Strand von Mallorca. Du warst da aber noch nie. Du kennst den Strand nicht. Dir nützt auch kein Bild. Auch keine Erzählung eines anderen nützt dir was. Das liebst du nicht. Wenn du aber mal dort warst und hast dich verliebt in die Gegend, dann kannst du sagen, oh, ich liebe den Strand. Oh, ist so toll. Wenn du den Vater nicht kennst, kannst du ihn nicht lieben. Und nur was du liebst, kannst du vertrauen. Du kannst erst dem Vater vertrauen, wenn du ihn liebst. Also bemühe dich nicht jetzt und bet, Herr, ich möchte dir vertrauen, Herr, ich möchte dir vertrauen, Herr, ich möchte dir vertrauen, Herr, ich möchte dir vertrauen. Funktioniert nicht. Bärbel würde mir nie vertrauen und ich ihr nicht, wenn ich sie nicht lieben würde und sie mich nicht. Was war zuerst, das Vertrauen oder die Liebe? Ihr seid gut. Darf ich euch dran erinnern? Ihr dürft euch gegenseitig erinnern. Wenn du angefangen hast, wenn du durchgebrochen bist in der Agape-Liebe, in der Liebe zum Vater, wo du beten kannst, aber lieber Vater, dann bist du durchgebrochen. Man merkt es dir an. Du wirst ein anderer. Du wirst eine andere. Obwohl du schon alles hast. Der Erbe hat alles, aber er benutzt es nicht. Ich habe euch das Zeugnis erzählt von dieser Frau in Brasilien, von so einem Indianerdorf, die mehrere Millionen geerbt hat, kriegt denn das Zertifikat zugeschickt, dass jemand sie als Alleinerbin eingesetzt hat. Und dann hing das bei ihr 10, 15 Jahre, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, hing das in der Hütte an der Wand, weil sie nicht lesen konnte. Sie dachte, das sieht so schön und wertvoll aus, das hänge ich auf. Sie lebte weitere 15 Jahre in bitterer Armut, obwohl sie Erbe war. Das ist genau hier gemeint, genau das ist gemeint. Hier ist dein Testament, die Bibel ist dein Testament. Da steht drin, dass du als Alleinerbe eingesetzt bist. Wenn du es nicht nimmst, wenn du es nicht lesen kannst, was nützt es dir? Nichts. Und dann kam irgend so ein Missionar und sagt, boah, du bist ja stinkreich. Und die wollte es gar nicht glauben. Sag, hier steht, was du geerbt hast. Was? Ja, ich kann nicht lesen. Manche Christen können auch nicht lesen, obwohl sie lesen können. Aber sie lesen immer das Falsche. Bildzeitung und Schmähblättchen und... Frau im Bild und wie der ganze Käse da heißt, als im Wartezimmer, denke ich mir, meine Fresse. Kardashians, die eine hat so einen Arsch, die andere hat so einen Arsch. Wen interessiert es? Silikon, alles echt. Da werden die Fische im Meer neidisch. Ich frage mich, wen in aller Welt interessiert sowas? Das ist doch keine Information, keine Bildung, keine Unterhaltung, das ist doch nur Bullshit, ja. Lag mir auf der Zunge, ich bin heute wieder direkt, gell? Aber wir bleiben ja unter uns. Halleluja. 1. Korinther 10, Vers 1. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen. Das, suchst du mir das mal? Und da geht's nochmal um Israel jetzt. Wir wollen anknüpfen vor letzte Woche. Was haben wir uns letzte Woche angeschaut? Wer weiß es noch? Den Leichnam von Mose. Und wer kämpft um diesen Leichnam mit Erzengel Michael? Satan. Und wir haben uns angeschaut, warum der Satan Interesse hatte an den Leichnam des Mose. Das wiederholen wir jetzt nicht. Aber wir haben uns Prinzipien angeschaut, wo das Volk Israel ständig versagt hat. Und das sehen wir jetzt auch da wieder. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen, das haben wir letzte Woche auch angeschaut, die Väter, die Vorfahren, die Autoritäten waren alle unter der Wolke und sind alle durchs Meer gegangen. Vers 2. Und sind alle auf Mose getauft worden. Und jetzt kommt etwas, was ich bis gestern noch nicht gesehen habe. Und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke? Da habe ich aber gestaunt, wo der Heilige Geist mir das gezeigt hat. Die Israeliten wurden auf Mose getauft, nicht auf Christus. Christus ist die Gnade, Mose das Gesetz. Aber immerhin, das Gesetz ist besser als gesetzlos. In der Wolke haben uns das letzte Woche angeschaut, dass Gott mit ihnen war, in der Nacht in der Feuersäule, am Tag in der Wolkensäule. Leute, in der Wolkensäule ist mehr passiert, als uns bewusst ist. Die wurden in dieser Wolke getauft. Sie hatten ein Gotterlebnis. Ein permanentes Gotterlebnis. Die Wolke verließ sie nicht, die Feuersäule verließ sie nicht. 40 Jahre. Das sind Energiekosten. Ne? Kann Gott sich leisten. Gott ist großzügig. In der Wolke wurden sie getauft. Und im Meer. Der Durchgang durchs Meer war ein symbolischer Akt für die Taufe, die durch Christus kommen wird. Der Feind ist hinter dir her, dass du dich nicht taufen lässt. Immer wieder erlebe ich Christen, ich bin als Baby getauft worden. Schön. Ja, warum soll ich mich als Erwachsener taufen lassen? Lies doch das Wort, was steht da? Tu Buße, kehr um, lass dich taufen als Zeichen. Wie soll ein Baby Buße tun, umkehren und sich taufen lassen? Seht ihr? Ich habe immer wieder Gespräche mit Katholiken. Ich bin getauft, ich komme in den Himmel. Wo steht es im Wort? Die kennen das Wort nicht, ist ihnen auch egal, weil die katholische Kirche das Wort nicht lehrt. Sie lehren den Papst und den Katechismus, aber sie lehren nicht die Bibel. Das ist ein Unterschied. Und da gibt es einige, die so sind. Die Mormonen sind so. Und viele anderen, die Zeugen Jehovas, die brauchen alle die Bibel nicht. Sie haben alle was anderes. Attentionen. Und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe, lies was hier steht, Leute, ist mir auch noch nicht aufgefallen, haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Ich habe immer nur gedacht, Manna, so ein Ersatzbrot, was ganz süßlich war. Sie haben eine geistliche Speise gegessen. Sie haben Gott erlebt. Sie haben ihn gesehen. Leute, das ist der Hammer, oder? Und haben allen denselben geistlichen Trank getrunken. Und sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Leute. Hat es ihnen was genützt? Nein. Denn sie waren nicht im Glauben. Sie konnten nicht glauben, weil sie nicht von Neuem geboren waren. Hast du Schwein heute Morgen, hä? Wow. Hast du heute Morgen den Sex am Lotto im Geistigen, hä? Sie erlebten Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und es nützte ihnen wie viel? Nichts. Lesen wir im nächsten Vers. Vers 5. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Warum hatte Gott kein Wohlgefallen an ihnen? Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Sie haben sich immer gegen Glauben entschieden. Und jemand, auch Christen, selbst wenn Christen wiedergeboren sind und sind nicht bereit, in den Glauben zu gehen, dann wirst du ein Ärgernis für sie. Wenn sie krank sind und du sagst, hey, glaub doch, Christus ist für dich gestorben am Kreuz, dann da knirscht denen schon die Zähne. Schon wieder so ein blöder, brennender Christ. Du kannst blöde Herrschwätze, ich habe die Schmerzen, ich bin krank. Ja, und du mit deinem Glaube. Ich habe das erlebt. Sie haben eine Rechnung, haben Angst und wissen nicht, wie sie die Rechnung bezahlen sollen. Leg sie doch auf den Altar und sag, danke Jesus, dass die Rechnung bezahlt ist. Du kannst gut schwätzen. Und sie kommen immer mit den Gegenargumenten. Die Juden waren genauso. Es nützte ihnen nichts. Pass auf, was hier steht, Vers 6. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Es ist geschehen für dich und für mich heute Morgen. dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Wer nicht glaubt, hat eine Türe offen für das Böse. Was ist das Böse? Oh, Schwester, ich hatte auch Krebs, aber ich war beim Professor Dr. H.C. Osterwald. Der hat mich geheilt. Wenn du in die Klinik gehst und die Therapie machst, dann wirst du sehen, das funktioniert bei dir auch. Was machst du? Du führst jemanden von Christus weg zu deinem Unglauben und bist auch noch stolz darauf. Und bist auch noch ganz glücklich, dass du jemand geholfen hast. Oh, der Dr. H.C. Osterwald, wow. Merkt ihr, wie es funktioniert? Da gibt's eine Bank, da kriegst du einen Kredit ohne Schufa. Das haben sie mir auch gegeben. Die haben 49% Zinsen, aber ja, das kriegst du hin. Aber die wollen kein Schufa. Du brauchst auch kein Bürgen, das geht. Kennt ihr solche Sachen? Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um zu spielen. Haben wir das letzte Woche uns auch angeschaut? Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben, haben uns das letzte Woche angeschaut. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Wenn du da ein Beerdigungsgeschäft hast, da machst du deinen Reibach. Nee, die haben die liegen lassen, in der Wüste. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Boah, bin ich froh, dass ich nicht im alten Bund bin. Du auch? Hast du schon mal sowas gemacht? Hast du schon mal Hurerei getrieben? Hast du schon mal dich aufgelehnt und dich irgendwas hingegeben, was nicht in Ordnung ist? Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten. Wir murren nie. Wir sagen zu allem Dankeschön, Herr Heiland. Oh, ist das schön. Und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies wieder vor ihnen als Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Wir sind am Ende der Zeiten. Es ist nicht 5:55 auf Gottes Uhr, es ist 1:12. Es geht keine 10 Jahre mehr. Jesus kommt bald. Und nur wer bereit ist, wird errettet. Die Bibel sagt 50-50 der Christen. Nur die Hälfte wird es in den Himmel schaffen. Leute, das ist ernst. 2 sind auf dem Feld, eine wird angenommen, eine nicht. 2 sind auf dem Dach, eine wird angenommen, eine nicht. 10 Jungfrauen, 5 kluge, 5 töricht. Das soll ich weitermachen. Schau dich um in der christlichen Welt, wie viele Gemeinden oder einzelne Leute es gibt, die nie glauben, die nie ein Wunder erleben, die noch nie einen Durchbruch erlebt haben, die sich auf ihr Geld verlassen, auf ihre Ausbildung, auf ihre Herkunft, auf was auch immer. Aber sie erleben Gott nie. Sie wärmen Stühle in Gemeinden und dann freuen sie sich, dass sie so einen kleinen heiligen Touch haben, so ein bisschen fromm durchs Leben gehen. Aber Christus strahlt durch nichts, durch keine Pore ihres Daseins strahlt Christus. Und je mehr du dir wünschst, dass Christus durch dich strahlt, desto härter wird's. Es wird nicht leichter, wird härter. Schauen wir uns nachher an. Will nicht vorgreifen. Es ist für uns geschehen zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Wer weiß noch, was Versuchung ist? Von außen, danke. Versuchung ist von außen, wo der Teufel kommt und dich von außen versucht. Was ist Anfechtung? Anfechtung ist von innen, das sind deine Begierden, wo du fremdgehen willst, wo du stehlen willst und so weiter. Der Teufel möchte gern beides mischen. Er zeigt dir jemand, der gerade einen Geldbeutel verloren hat und dein Herz sagt, oh, oh, ich muss Heizöl kaufen, oh, super. Und der Heilige Geist sagt, das ist nicht deins, heb es auf, lauf hinterher, gib's. Und jetzt hast du einen Kampf. Ich hoffe, du hast keinen Kampf mehr. Ich hoffe, dass du gleich den Geldbeutel nimmst und gibst und sagst, mein Heizöl ist von Gott bezahlt, denn der Gerechte wird aus, nicht aus dem Gestohlenen. Leute, das sind so einfache Dinge, dass es immer Religiöse braucht, die dir sagen, ja, du kannst das nicht, Thomas. Du hast ja kein Abitur. Wo haben Sie denn studiert, Herr Bauer? Habe ich gesagt, beim Heiligen Geist. Ich habe das so oft erlebt, seit ich Pastor bin. Seit 2001 bin ich jetzt Pastor. Wo haben Sie denn studiert? Beim Heiligen Geist. Ach so, das war kein Witz. Sag, nee, das war kein Witz, das ist die Wahrheit. Sage ich, auf welcher Uni war denn Jesus? Wissen sie nicht. Ich weiß es beim Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Ich fasse zusammen. 7 Punkte haben wir hier gelesen. Ich mache es jetzt schneller, dass wir alles durchkriegen. Punkt 1. Am Bösen unsere Lust haben. 2. Götzendiener. 3. Essen und Trinken. 4. Um zu spielen. Was auch immer. Wisst ihr, dass in Deutschland der Teufel Gottesdienst am Sonntag ersetzt hat mit Fußballspiel? Die Männer in Deutschland beten den Fußballgott mehr an als den wahren Gott. Brot und Spiele. Cäsar wusste das. Der römische Kaiser hat schon gesagt, gib dem Volk Brot und Spiele und dann kannst du alles mit ihnen machen. Die Mehrwertsteuererhöhung von 16% auf 19% war genau in der Fußball-Weltmeisterschaft. Glaubt ihr, das sind Zufälle? Das sind keine Zufälle. 5. Punkt 5 war Hurerei. 6. Christus versuchen. 7. Mord nicht. Überprüf dich da selber, ob du da irgendwo noch hängst. Ich habe mich heute Morgen auch überprüft und bin erschrocken, wo noch überall noch was hängt. Aber ich habe gesagt, Heiliger Geist, du machst mich frei. Wir haben es am Anfang gebetet. Wir beten auch nachher. 1. Johannes 2, Vers 15. 1. Johannes 2, Vers 15. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Das ist mal eine Aussage. An dem Punkt musst du kommen. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ich liebe in dieser Welt überhaupt nichts. Ich mag Sonnenschein, ich mag den Strand, ich mag die Berge. Das ist alles schön. Das ist Gottes Schöpfung. Es gibt nichts Schöneres als Gottes Schöpfung. Aber ich habe keine Liebe dafür. Und ich bin froh, dass alles abgestorben ist. Das Letzte, was abgestorben ist, war meine Harley. Ich habe 30 Jahre warten müssen, bis die Harley da war. Da war die Harley da, ich habe sie geliebt. Ich habe gemerkt, oh, ich muss aufpassen, dass es nicht ein Götze wird. Gott ist gut. Er hat mir trotzdem meine Harley geschenkt, weil er mich gesehen hat. Aber er hat auch gewusst, Thomas, pass auf. Wer passt auf? Wer muss aufpassen? Dann musste die Harley sterben. Und jetzt fahre ich damit, ist einfach nur ein Gegenstand. Und ich sage, danke, Papa, dass mein Herz frei geworden ist von der Harley. Wie auch immer deine Harley heißt. Es sind gute Prozesse. Gott gibt uns gerne. Aber er will nicht, dass wir Götzen in unserem Leben haben, die seinen Platz einnehmen. Ist Gott gegen Fußball? Nein. Gott ist gut. Und je freier du wirst, desto mehr kann er dir anvertrauen. Wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über Großes setzen. Die meisten Christen erleben nicht mal die Treue im Kleinen, deswegen kann Gott sie nicht über Großes setzen. Ich habe vor 2 Wochen mit einer Frau telefoniert, die ich gut kenne. 65 Jahre alt. Ich kenne sie seit meiner Bekehrung. Sie war damals in der Gemeinde, wo ich mich reinbekehrt habe. Dann mal ein paar Jahre nicht, kein Kontakt, dann mal wieder. Dann erzählt sie mir, ja, sie hat, nimmt jetzt eine Auszeit. Sie hat ihren Mann verlassen, ist seit 4 Monaten von zu Hause weg. Glaubt ihr, dass das von Gott ist? Sie möchte in ihre Berufung kommen. Ihr Mann hat sich schon 7-mal bekehrt, ist aber immer noch ungläubig. Ich habe nur gedacht, jo, sie möchte in ihre Berufung kommen. Leute, die seit 89 in ihre Berufung wollen, jetzt haben wir 2024, wenn Mathe gut ist, kann ein bisschen rechnen. Wenn du dann immer noch nicht in deiner Berufung bist, dann hat Gott dich vergessen. Dein Zettel, deine Bewerbung ist runtergefallen und dein Schreibtisch vom Heiland. Dann stimmt was nicht. Ich weiß auch wo. Nicht bei deinem Pastor, nicht in deiner Gemeinde, auch wenn es die 5. ist oder die 10. Auch beim Heiligen Geist stimmt was nicht. Bei Jesus stimmt was nicht. Nein, beim Vater stimmt auch nichts. Es ist alles okay, bei denen ist alles okay. Es stimmt bei dir was nicht. Ich brauche jetzt Ruhe, ich sondere mich ab. Die Bibel sagt, verlass die Versammlung nicht. Hier ist der Heilige Geist, hier ist Gott. Hier ist die Gemeinde. Christus ist das Haupt der Gemeinde, nicht der unabhängigen Gruppe oder der rebellischen Person, die meint, wenn sie irgendwo in die Berge geht und spazieren läuft, erscheint ihr der Heiland, weil sie die Sondergnade hat. Nein, hier ist der Ort, wo wir geschliffen werden. Wir alle schleifen uns gegenseitig. Wenn wir nicht gläubig wären, wäre keiner von euch heute Morgen hier, weil wir sind so komplett unterschiedlich, wie wir nur sein können. Uns eint nur eine Sache, dass wir an Christus glauben, das ist alles. Der eine liebt Volksmusik, der nächste Heavy Metal. Der Heavy Metal hört, der hasst die Volksmusik. Der Volksmusikhörer hasst Heavy Metal. Beide können sich nicht verstehen. Jetzt werden beide gläubig. Jetzt geht's gut. Beide können einander stehen lassen. Weil sie wissen, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus der Volksmusik, nicht aus Heavy Metal. Christus hat aus beiden eins gemacht. Amen, ist das gut? Halleluja. Hab nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Der Teufel scannt dich und sucht, wo er bei dir was findet, was dir noch irgendwo wichtig ist. Wunder dich nicht, wenn genau solche Leute aus der Welt plötzlich in dein Leben kommen. Ganz plötzlich. Und sagen, hey, wo wir in Amerika waren, wir hatten ein Haus, 300 Quadratmeter, 2 Wohnzimmer, 2 Badezimmer, Pool im Garten, Schnickschnack. Wir hatten 4 Motorräder, 2 Autos, dann hatten wir noch das dritte Auto dazu. Wir sind im Geld geschwommen, wir waren, naja, Bärbel, wir brauchen auch ein Haus. Sollen wir ein Haus kaufen in Deutschland? Dann bekomme ich ein Angebot von einer Firma, die suchte Leute, die aus der Armee ausscheiden, am allerliebsten Deutsche, als Wachpersonal. Ich habe es euch schon mal erzählt, in Saudi-Arabien, um die Raffinerien zu bewachen. $12,500 Nettolohn im Monat vor 30 Jahren. $12,500, ich werde es nie vergessen. Ich habe gesagt, Bärbel, das mache ich 2 Jahre, ist das Haus bezahlt. Boah, ist das cool. Ich habe dem Typ schon so halber zugesagt, ich muss aber noch mit meiner Frau reden. Und dann habe ich gebetet. Ich habe schon alles gesehen, das Haus, wie toll das wird und alles. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass das mitten in der Wüste ist, in Saudi-Arabien. Keine Musik, kein Alkohol, nichts. Da ist nichts, nur Containerdorf. Und da lebst du dann 3 Monate arbeiten, 1 Monat frei. Ich habe gesagt, Herr, oh, danke für das Angebot. Kennst du das, wenn der Teufel dir ein Angebot macht und du sagst, danke Jesus, oh, ich freue mich so. Und du spürst aber, irgendwas passt nicht. Und ich habe gebetet und der Herr sagt, Thomas, wenn du das tust, ist deine Ehe vorbei. Hä? Warum? Wegen weil. Und da musste ich mich entscheiden. Häuschen, Dollar, aber keine Frau. Schlechtes Geschäft. Lieber Frau, Mietwohnung, wenig Dollar. Gott sei Dank habe ich mich da für Gott entschieden. Was nützt dir ein leeres Haus, wenn deine Lieben nicht mehr da sind? Was nützt dir dein Reichtum, wenn deine Kinder dich verlassen und sagen, mit dem A-Punkt will ich nichts mehr zu tun haben? Genieß deine Villa mit deinem Pool und was du alles hast. Was nützt dir das, wenn deine Lieben weg sind? Für was auf dieser Welt würdet ihr sterben?
Für meine Villa.
Nee, ich für meine Frau oder meine Kinder. Das ist das Einzige, was mir am meisten bedeutet. Dir auch? Für die Menschen, die du liebst, würdest du die Hand abhacken lassen? Wenn irgendwelche deine Kinder entführen, sagen, okay, deine Kinder, die töten wir heute, oder du hackst die Hand ab. Was würdest du entscheiden? Oh, meine Hand ist mir viel lieber. Mach mal, ich mach ein paar neue. So Leute gibt's auch, aber ich glaube nicht viele. Oder? Vielleicht wird's von dir kommen, das Angebot, sagen, hey, hackt mir die Hand ab, aber bitte verschont meine Kinder. Wer die Welt lieb hat und was in der Welt ist, hat die Liebe des Vaters nicht. Haben wir das ausführlich durchgekaut? Matthäus 5, Vers 3. Und merkt ihr, nur Liebe kann das. Habe ich schon mal gesagt, nur Liebe kann das. Weil das ist Gottes Ziel mit uns. Halleluja. Matthäus 5, 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist wieder eine Aussage, gell? Seht ihr, dass das Gottes Herz ist, Gottes Wunsch, dass er will, dass wir vollkommen sind? Wenn wir jetzt versuchen, das zu erfüllen, schaffen wir das nicht. Wir können es nur mit ihm. Und das ist gut. Aber seht ihr, dass das das Ziel des Vaters ist? Das ist sein Herz. Was hast du für ein Herz mit deinen Kindern? Ja, wenn die so einigermaßen lesen und schreiben können. Eigentlich reicht mir, wenn er seinen Namen schreiben kann. Der Rest ist egal. Oder sagst du, nee, das geht nicht. Der muss lesen und schreiben lernen. Der muss ja mal durchs Leben kommen. Der muss die Dinge des Lebens lernen. Bist du so gestrickt oder anders? Der Vater ist auch so gestrickt. Er möchte, dass wir ans Ziel kommen. Und es geht nur, wenn wir ihn lieben. Vertraust du ihm? Liebst du ihn? Haben wir vorhin geklärt, oder? So, jetzt kommen wir zu Matthäus 5, Vers 3. Könnt ihr noch? Ich glaube, das ist gute Botschaft heute, oder? Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Ja, Thomas, das gefällt mir. Ich lebe von Hartz 18. Ich habe noch 2 Euro für den Rest des Monats. Das ist ein gutes Wort. Ha, ist das hier gemeint? Nein, ist hier nicht gemeint. Der Vater weiß, dass ihr alles bedürft. Essen, Trinken, Kleidung. Das kennen wir. Hier ist gemeint, dass wenig Thomas, viel Christus. Dass du arm wirst an Thomas, setz deinen Namen ein, dass dein Ego immer weniger wird und Christus immer mehr. Das sind die, die geistlich arm sind. Die sagen, Christus, mehr von dir, Christus, weniger von mir. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe, Jesus. Was nützt mir die 12.500 Dollar im Monat, wenn das, was ich eigentlich habe, mein eigentlicher Schatz, ist meine Frau. Vanessa war frisch auf der Welt, die war ein Jahr alt zu der Zeit. Was nützt mir das, wenn die weg sind und sie hatten einen anderen und wenn Gott sagt, dass das passiert, wird es passieren. Oder entscheide ich mich für Gott und sage, da, wo du mich haben willst, ist der beste Ort der Welt, ob das mir gerade gefällt oder nicht. Das ist eine Herzenshaltung. Kennst du den Vater? Liebst du den Vater? Liebst du den Vater? Vertraust du dem Vater? Vertraust du dem Vater, sagst du zu allem ja? Du fragst nicht nach. Christen, die diskutieren, die haben kein Vertrauen. Warum? Lieblingsfrage aller Christen, warum? Wegen weil, merkt ihr das? Schreibt ihr auf, wegen weil, das ist ein gutes Tattoo. Wegen weil. Ich bin so froh, dass Gott nicht diskutiert und nicht immer rum erklärt und ist es gut? Und alle enden da, wo sie hin sollen. Selbst wenn du Jona heißt und endest im Walfisch und stinkst nach Fisch, weil du schon 3 Wochen im Fisch verwehst und Gott dich wieder lebendig macht und der dich ausspuckt, der Fisch, weil der Magenschmerzen hat mit dir. Wo endet denn Jona? Genau da, wo er hin sollte. Ninive, oder? Hieß die Stadt. Es gibt viele Umwege, wir verlieren viel Zeit, die nie wieder kommt, aber wir kommen am Ende ans Ziel, weil Gott gut ist. Denn ihnen gehört das Himmelreich, mir gehört das Himmelreich. Amen. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Warum trauern wir? Weil wir Verfolgung erleiden, weil wir von Menschen nicht für voll genommen werden. Weil sie mich fragen, wo hast du studiert? Und ich kann nicht sagen, ich war an der Harvard oder an Yale oder hier oder dort. Dann wäre ich schon wieder der König in Deutschland. Wenn du hier studiert hast, wenn du weißen Kittel trägst, bist du schon Gottes Stellvertreter auf Erden. Wenn der Herr Doktor in den Raum kommt, die Leute, die meinen, der Deutsche sowieso, der liebt es. Er liebt gerne Orden und Auszeichnungen, Titel und Namen. Leute gehen lieber zu Pastor Doktor so und so, wie zum kleinen Thomas Bauer. Das macht mir aber nichts. Ich freue mich, dass du da bist. Ich brauche keine Titel, um Leute zu begeistern. Jesus hatte auch keinen Doktortitel. Der hat einen Titel, er hieß Schöpfer aller Dinge. Schöpfer aller Himmel. Oh, ich liebe die Kraft des Heiligen Geistes heute Morgen. Merkt ihr, dass das scharf ist, aber auch mit Humor? Weil Gott euch liebt? Weil er euch liebt. Gestern Abend habe ich zu Berg gesagt, ich weiß schon wieder nicht, was morgen dran ist. Aber ja, schauen wir mal. Irgendwas ist immer dran. Das ist für mich jeden Sonntag sterben, wenn ich nicht weiß, was ich predigen soll. Heute Morgen, ich war um 4 Uhr wach, dann habe ich so halb durchgeschlafen, um 7 Uhr klingelt mein Wecker, dann habe ich eine Stunde fürs Wort. Und dann bin ich 20 nach 7 aufgewacht, dachte ich, oh, nur noch 40 Minuten, wird immer besser. Und das sind die Spielchen, die mein Fleisch nicht mag. Aber ich immer sage, Heiliger Geist, du predigst, du hast ein Wort. Ich muss nicht auf die Uhr gucken, habe ich noch 10 Minuten, ich kann 3 Stunden durchpredigen und wird mir nicht langweilig und alles ist immer noch spannend. Learning by doing. Oh, Halleluja. 5. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Geh mal wohin und sag, ich bin sanftmütig. Sag, du bist ein Trottel, da wirst du ausgenutzt, wenn du sanftmütig bist. Nein, ich bin ein Erbe. Ich werde von niemand ausgenutzt. Merkt ihr den Unterschied? Glücklich preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gerechtigkeit, Thomas, in dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Für die Verlorenen nicht, aber für mich, weil Christus mich zur Gerechtigkeit gemacht hat. Vergangenheit. Denn sie werden satt werden. Ich bin satt, weil ich die Gerechtigkeit in Christus bin. Du auch? 8. Glücklich zu preisen sind die, die reinen Herzens sind oder ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Was ist ein reines Herz? Ein reines Herz ist voll vom Wort und leer vom Unglauben, vom Zweifel und von den Dingen dieser Welt. Ein Herz, was voll den Vater liebt und diese Welt verachtet. Das ist ein reines Herz, gewaschen durch das Blut des Lammes, gefüllt mit den Wünschen des Vaters. Ist das cool? Leute, das ist alles möglich. Vielleicht liest du gerade mit und denkst, ich kann gar nicht richtig einen Haken dahinter machen. Doch, kannst du, du bist ein Erbe. Du bist ein Christus, ein Thomas Christus, eine Bärbel Christus, ein Stelios Christus. Heute ist Stelios dran, weil der ganz vorne sitzt. Ist das gut? Selig sind und glücklich zu preisen die, die Frieden stiften. Wow, das sind so Aussagen, die passen überhaupt nicht zur Welt. Frieden stiften, du musst deinem Nachbar sagen, wenn die Kirschen rüberwachsen, so geht's nicht. Wer schläft dann nachts nicht gut, dein Nachbar oder du? Vielleicht beide, aber du schläfst auf jeden Fall nicht gut. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Christen werden oft verfolgt, aber nicht um der Gerechtigkeit willen, sondern um ihrer eigenen Stolzes willen oder weil sie ungehorsam sind, weil sie in der Firma geklaut haben und dann mir das verkaufen wollen als mein Chef ist ungerecht. Ich habe eine Abmahnung gekriegt. Ja, warum denn? Ja, ich habe mir da was ausgeliehen, ich hätte es ja wieder zurückgebracht. Das heißt nicht ausleihen, das heißt stehlen. Du hast da nichts auszuleihen, was dir nicht gehört. Korrekt? Aber Christen drehen sich alles hin, wie sie es brauchen. Du musst immer beide Seiten anhören. Leute, wo ich Seelsorge, Eheseelsorge gemacht habe, du musst immer beide Seiten hören. Weil beide drehen es hin. Beide drehen es hin. Eine Frau kam zu mir, ich werde es nie vergessen. War 2003. Ich werde es nie vergessen. Da war ich noch jung und dumm, frisch im Dienst. Habe ich noch Seelsorge angeboten. Mache ich ja heute nicht mehr, Gott sei Dank. Halleluja, geht's meinen Nerven gut. Kam sie zu mir, ja, mein Mann, der ist jetzt fremdgegangen, ja, ich habe jetzt rausgefunden, der hat eine Freundin und jetzt darf ich mich ja vom Wort ja her scheiden lassen, gell, Thomas? Und das Schöne ist, du kannst mich anlügen, mich betrügen und mich austricksen, aber nicht den Heiligen Geist. Und sie hat die Rechnung ohne den Heiligen Geist gemacht. Und ich bete dann kurz für mich still, ich sage, Heiliger Geist, was ist dran? Und er sagt zu mir, sie verweigert sich seit 2 Jahren mit ihrem Mann zu schlafen. Seit 2 Jahren. Der Mann hat es aber lange ausgehalten, ein guter Mann. Aus meiner Sicht, ein guter Mann. Dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du seit 2 Jahren nicht mehr mit deinem Mann schläfst, ist kein Wunder, dass der fremd geht. Die hat solche Glotzbübel gekriegt, solche Augen. Woher weißt du das? Sag, Gott weiß alles. Ja. Da habe ich mir aber echt irgendwo aufs Lachen verbeißen müssen, weil das war schon eine komische Situation. Okay, sag ich, du weißt, was dran ist. Okay, aufgestanden, gegangen. Ich liebe solche Situationen. Du hättest jetzt anfangen können, rumzudoktern. Kennt ihr rumdoktern? Oh, Schwester, das tut mir aber leid. Echt, das hätte ich von deinem Mann nicht gedacht. Oh, das ist aber ein schlimmer. Oh, Was macht sie als nächstes? Sie geht in die Gemeinde, sucht sich die nächstbeste Schwester, wo sie weiß, die hat auch ein bisschen Probleme mit ihrem Mann. Was wird sie dem erzählen? Stell dir vor, mein Mann, ich hab's auch schon Thomas gesagt, der war auch ganz entsetzt. Und dann macht es die Runde. Und was hast du dann? Wie nennt es die Bibel? Sauerteig. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und ich bin froh, dass der Heilige Geist sofort, Amen. Wir hatten hier eine Frau vor ein paar Jahren, lange her, hatte so eine Russlanddeutsche war, das ältere Dame, weiße Kleidung an, weil wenn jemand ganz weiß trägt, ist ja was ganz Besonderes. Die schweben so einen halben Meter über dem Boden. Und dann hat sie angefangen, während ich predigt, zu manifestieren. Dann fiel sie um die Reihe, hat die ganzen Stühle umgeschmissen, alle Attention war auf ihr. Glaubt ihr, dass der Heilige Geist es macht? Ich habe zu ihr gesagt, Schwester, du hörst jetzt auf. Ihr, die länger schon dabei seid, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Sagt dann eine Schwester von hier zu mir. Das ist der Heilige Geist, wo das macht, Thomas. Du bist ein kleiner, dummer Pastor, du verstehst das nicht. Dann habe ich gesagt, der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Wenn ich hier predige, herrscht hier Ordnung. Dann wird er dich hier nicht so, könnt ihr mal folgen soweit. Habe ich gesagt, entweder hörst du jetzt auf oder du gehst. Plötzlich ging es ohne. Da habe ich den Heiligen Geist kommandiert, gell? Oh, der böse Thomas aber, ne? Dann hatten wir noch eine, die hat hier rummanifestiert. Dann habe ich zu 3 gesagt, geh mal dahinter. Da war das, der Raum war noch hier zu. Da habe ich gesagt, betet mal mit der. Dann hat die hier rummanifestiert und geschrien hier oben. Und Leute, ich brauche nicht das SEK hier. Die bringen da eine um im Gottesdienst, schnell. Das ist kein Witz, das gab's alle schon. Da habe ich hier gepredigt und ich konnte nicht mehr weiter predigen, weil die hier so rumgeschrien hat. Da habe ich gesagt, Heiliger Geist, was ist dran? Hat dann zu mir nur gesagt, ABM. Ihr wisst, was ABM ist, oder? Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Dann bin ich, habe gesagt, Moment, wir unterbrechen kurz, bin hier außen rum, bin hier rein. Habe ich gesagt, du. Und dann fuhr sie rum, guckt mich an. Sag ich, du hörst jetzt sofort auf, du packst deine Sachen und du gehst. Und dann fängt sie an zu grinsen, hat aufgehört zu manifestieren und ist gegangen. Habe ich nie wieder gesehen. Halleluja. Everybody's a blessing. Some when they come and some when they go. But everybody's a blessing. Jeder ist ein Segen. Die einen, wenn sie kommen, die anderen, wenn sie gehen. Ich brauche keine ABM-Maßnahmen hier. Und die probieren das, diese Leute. Die verkaufen das als den Heiligen Geist. Sie verkaufen das, dass sie übergeistlich sind. Bruder Thomas, siehst du nicht? Ich trage weiße Kleider. Ich bin Schwester Superduper. Es gibt keine Schwester Superduper. Bei mir jedenfalls nicht. Ihr seid alle Schwestern Superduper, weil ihr glaubt und weil ihr Christus in euch habt. Deswegen finde ich euch toll. Und ich hoffe, du findest mich toll, weil Christus in mir ist. Nicht, weil ich der tolle Thomas bin. Ich werde dich immer wieder verletzen und enttäuschen. Hm? Ja? Du mich auch? Hm. Aber der Gerechte wird aus und aus dem Glauben, aus der Liebe bedecken wir die Sünden der vielen. Amen. Wir rechnen es nicht an. Ist auch ein Lernprozess, ist immer wieder. Halleluja. Wo sind wir? Vers 10, gell? Vers 11. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Leute, bis 2010, bis ich hier angefangen habe als Pastor, war mein Leben schön. Es war stressfrei, es war ruhig, ich hatte keine Feinde. Ich kann nicht sagen, ich hatte mit allen Menschen Frieden. Da fing ich hier als Pastor an und dann ging's los. Das steigerte sich so, 13, 14 war es auf dem Höhepunkt. Unfassbar, was mir hier alles unter... Ich schlafe mit den Frauen hier, mit allen. Ich klaue das Geld. Ich bin nur Pastor, weil ich nicht arbeiten will. Ich habe dies unterschlagen und das. Da kamen Gerüchte auf. Ich habe halt zu Berg gesagt, sag mal, geht's noch? Und von Leuten, die hier Freunde waren. Ich habe keinen Satanist als Feind, wo ich weiß. Keinen aus der Welt, denen bin ich egal. Aber alle Feinde, ich nenne es mal Feinde, ihr versteht mich. Die kamen alle von hier, die waren alle mal hier Mitglied und plötzlich, von heute auf morgen, war ich der böseste Mensch dieser Welt. Wir hatten hier einen Mann, der ist viermal im Jahr in Urlaub, hat mir viermal im Jahr über einen Zeitraum von ungefähr 3 Jahren, hat er mir Postkarten geschickt. Die habe ich noch daheim, kannst du euch mal zeigen, ganz klein geschrieben, habe eine Lupe gebraucht zum Lesen. Du bist der liebste, tollste Pastor auf der Welt, dachte ich, huiuiui, der schmiert mir aber Honig um den Mund. Und von heute auf morgen hat er die Gemeinde verlassen, einen Riesenschaden angerichtet und auf einmal war ich der größte Idiot der Welt. Ich habe das nicht verstanden. Judas. Jesus wäscht ihm die Füße im letzten Abendmahl, wäscht ihm die Beine, sagt ihm, was passieren wird, sagt ihm, dass der Satan da ist, gerade und siebt. Jesus gab ihm bis zur letzten Sekunde die Chance, Buße zu tun. Er hat ihm 3 Jahre die Kasse anvertraut. Die Kasse, die Reisekasse von Jesus gab er Judas, der ein Mensch war, der einen Hang zur Liebe zum Geld hatte. Warum? Warum macht es Jesus? Warum setzt er einen ein, der geldgierig ist und sagt, verwalte du die Kasse? Als ein Öl auf Jesus ausgegossen wird, was ein Jahreslohn war, sagen wir mal 30.000 Euro, kleines Fläschchen Öl, 30.000 Euro wert, wird ausgegossen auf Jesus, sagt er, Mensch, das hätten wir verkaufen können und den Armen geben. Den Armen hat er nie was gegeben. Und Jesus gab ihm die Chance, bis zur letzten Sekunde zu sagen, Jesus, kann es sein, dass ich's bin? Hilf mir. Was wäre gewesen, wenn Judas gesagt hätte, Jesus, hilf mir? Hätte er gesagt, nee, du nicht, weil du hast eine krumme Nase. Er hätte ihm geholfen. Es wäre dann, die Geschichte wäre irgendwie anders weitergegangen. Die hätten Jesus trotzdem gekreuzigt, weil es sein Weg war. Aber er liebte das Geld mehr als Jesus. Krass, oder? Heftig, ich finde das heftig. Aber Jesus hat die anderen Jünger im Unklaren gelassen, wer es ist. Sie fragten ihn, wer ist es? Die haben das gar nicht geschnallt, dass es Judas ist. Sind wir auch so? Wenn uns einer hier nicht passt, sind wir auch so neutral, dass wir die anderen nicht spüren lassen, dass wir ein Riesenproblem mit der Person haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind dann eher, dass wir uns noch jemand suchen, mindestens einen, wo wir uns austauschen können. Hast du am Sonntag auch gemerkt, der Martin, der hat nach Schweiß gestunken. Der stinkt immer nach Schweiß, wenn der kommt. Im Klo hat der Thomas Deo-Stifte reingestellt. Ich kann der ruhig nehmen. Man macht ja das nicht. Ist das Liebe? Das ist Balken- und Splitter-Business. Wunder dich nicht, wenn du plötzlich anfängst zu stinken, wenn Iltis. Weil Gott sagt, was man sät, wird man ernten. Ich habe das mal gehabt. Ich habe mich über Leute aufgeregt, die stinken. Ich erzähle euch viele Sachen zu meiner Schande, aber heute... Und dann fing ich an, ganz komischen Schweiß zu entwickeln. Kein Deo-Stift hat mir geholfen. Ich habe mich vor mir selber geekelt. Aber ich habe andere verurteilt dafür. Dann bin ich zum Doktor, dann hat er zu mir gesagt, Sie haben Adrenalinschweiß.
Adrenalinschweiß. Oh, der Doktor hat gesagt, ich habe Adrenalinschweiß. Das ist unheilbar.
Das ist der Lieblingsspruch von ganz vielen Christen.
Das ist unheilbar.
Der Heiland kann da auch nicht helfen.
Nee. Es gibt kein Deo im Himmel.
Leute. Wisst ihr, wo das aufgehört hat? Wo Gott mir einen Spiegel vorgehalten hat, nicht Buße getan habe, war schlagartig Schluss mit diesem komischen Geruch.
Das Adrenalinschweiß. Sind Sie aufgeregt, Herr Bauer? Setzen Sie sich mal hin, wir machen mal eine Analyse.
So einen Scheiß brauche ich nicht. Ich brauche den Heiligen Geist dazu. Mir sagt Thomas, du hast andere verurteilt. Hör auf damit. Jetzt weißt du, wie es ist, wenn man stinkt. Und dann waren Leute neben mir. Das ist aber unangenehm, wenn du plötzlich in die Rolle des anderen schlüpfst. Wenn du plötzlich den Täter in dir siehst. Aber ich bin dankbar dafür, weil es heilt. Nichts ist so heilend, wie wenn du selber auf die Schnauze fällst. Gott hat euch lieb, hä? Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Jetzt kommen wir zum Schluss. Im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Für viele, viele Christen ist es ganz schwierig zu begreifen, dass der Fokus auf der Ewigkeit ist, nicht auf den 120 Jahren Maximum hier. Sie bauen hier alles, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meinen Ruhm, meine Firma, mein Verein, mein Musikinstrument, mein Singen, keine Ahnung, was alles an Talenten gibt. Wenn deine Talente nicht da sind, um Jesus groß zu machen, sind deine Talente für die Katz. Dann suchst du Ehre und Liebe in der Welt und Anerkennung in der Welt. Und wer die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters vollkommen. Wenn du weißt, es ist eine große Belohnung für dich im Himmel, das alles, jedem Menschen, den du vergibst, Belohnung im Himmel, sofern du es nicht rumposaunst. Ihr wisst, Gott belohnt alles nur einmal. Wenn du Gutes tust und erzählst es, ist deine Belohnung weg, weil du hast Ehre von den Leuten bekommen. Palt die Dinge für dich, vergib im Stillen, segne im Stillen. Hilf Leuten, wenn du finanziell helfen kannst und du spürst, der Heilige Geist sagt, gib 100 Euro. Wirf es anonym in den Briefkasten, schreib nicht drauf von Thomas. Schreib nichts drauf. Schreib von mir aus von Jesus drauf. So, und wenn du weißt, es kommt eine Belohnung auf mich zu, die der Vater im Himmel hat, dann ist dein Fokus nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Dein Ziel ist wo? Im Himmel und nicht auf der Erde. Dein Streben ist wo? Nach dem Himmlischen, nicht auf der Erde. Dein Blick ist wo? Nach oben, nicht nach unten. Und es ist deine größte Entscheidungshilfe. Wenn du Menschen nicht vergeben kannst, die dir Böses getan haben, dann vergib ihnen, damit sie in den Himmel kommen. Weil kein Mensch ist unser Feind. Der Teufel benutzt gern Menschen, die uns wehtun. Und vor allem am allerliebsten Menschen, die uns nahestehen. Die meiste Ablehnung, wo ich mich entschieden habe, Gott zu dienen, kam aus meiner eigenen natürlichen Familie. Von meinem Vater, von meiner Mutter und von meinen Geschwistern. Ich werde nie vergessen, ich war schon jahrelang Pastor, war es mal eng. Die Sparkasse uns das Konto gesperrt. Ich habe nimmer gewusst, wie es weitergeht. Kein Geld mehr, nichts mehr, Kühlschrank leer. Da bin ich zu meiner Mutter gefahren und gesagt, ah, Mama, sieht gerade ganz schlimm aus. Und war eine dumme Idee, eine ganz dumme Idee. Und hat sie sich so, ja, Bur, brauchst Geld. Ja, eigentlich schon. Und dann ging's los. Ich hab dir immer gesagt, dass man von sowas nicht leben kann. Das ist kein richtiger Job, das ist kein richtiges Geschäft, such dir einen gescheiten Job. Und ich bin da gesessen, mir fuhr's durchs Herz und ich habe gedacht, Thomas, wie dumm bist du, dass du hierher gefahren bist. Das ist nicht gegen meine Mutter. Sie hat aus dem gehandelt, was sie weiß. Aber ich habe meine Hilfe nicht mehr bei Gott gesucht, sondern bei Menschen. Und es ist gut, dass du bei Menschen enttäuscht wirst, weil Enttäuschung ist das gleiche wie Entgiftung. Bei Entgiftung wirst du frei von und bei Enttäuschung wirst du frei von. Der Teufel hat mich getäuscht mit dem Gefühl, ja, die Mama hat das Haus verkauft, die hat jetzt Erbe, die kann dir helfen, es tut dir gar nicht weh. Aber hat es Jesus zu mir gesagt? Jesus hat gesagt, ich bin dein Versorger nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit. Schau auf mich, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und diese Dinge, die tun weh, wie die. Die tun weh. Jetzt musst du wieder aufpassen, jetzt hast du die nächste Baustelle. Warum sagt die sowas zu mir? Warum akzeptiert die mich nicht? Warum denkt die von mir so? Und schon hast du das nächste Problem an der Backe. Jetzt musst du deine Mutter vergeben. Hättest du dir sparen können, wenn du nicht hingefahren wärst. Deine Mutter kann es nicht verstehen, weil zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht von neuem geboren. Erst später. Interessant, oder? Ist das gut für euch? So, ihr habt noch 4 Sätze, dann ist die Predigt zu Ende. Das Irdische gegen das Himmlische tauschen. Das Irdische gegen das Himmlische tauschen. Die irdische Ehre gegen die himmlische Ehre tauschen. Das ist eine Einstellungssache. Das irdische Recht gegen das himmlische Recht tauschen. Und der letzte Satz, die irdische Zukunft gegen die himmlische Zukunft eintauschen. Amen. Vater, wir danken dir für das Wort. Vater, und ich bete heute Morgen als Pastor dieser Gemeinde und für die, die es im Internet hören und die CD bekommen, dass sie diese Dinge mit deiner Hilfe umsetzen können. Vater, reinige du, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir danken dir, dass du der Rohrreiniger bist, der uns verändert. Danke, dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass Veränderung immer nur eine Entscheidung entfernt ist. Und wir entscheiden uns heute Morgen, um sagen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich entscheide mich, bei jedem Angriff und bei jeder Attacke des Feindes auf den Glauben zu schauen und nicht auf den Teufel, nicht auf den Unglauben zu schauen oder auf den Zweifel zu bauen, sondern einzig und allein auf Christus zu schauen und zu sagen, ich bin Erbe. Ich bin Erbe, ich bin mündig. Das ganze Erbe des Himmels gehört mir. Gott steht hinter mir. Der Vater steht hinter mir. Jesus steht hinter mir. Der Heilige Geist steht hinter mir. Alle Milliarden Engel sind mein Backup. Der ganze Himmel steht hinter mir, wenn ich mich für das Wort Gottes und für das Göttliche entscheide. Danke, dass ich ein Erbe bin. Sag es mal. Danke, dass ich ein Erbe bin. Danke, dass es mir gehört. Danke, dass ich reich gemacht bin zu jedem guten Werk. In Christus Jesus. Und heute Morgen ist der Morgen des Glaubens. Und der Unglauben hört auf. Und der Zweifel verschwindet und die Wunder kommen, weil mein Gott ein Gott der Wunder ist. Amen.